willkommen beim Strick- und Spinn-Podcast, die urbane Spinnstube aus Berlin. Ich bin die Distel und ich habe für euch heute wieder die üblichen Teile, nämlich was zum Stricken, was zum Spinnen, urbane Selbstversorgung und was ich gerade toll finde. Und dann habe ich noch was Neues, nämlich Teechen. Ja, Teechen habe ich angefangen, weil ich super gerne Tee trinke, gerade so im Winter. Und da kann ich ja gleich mal so irgendwie sagen, was in meinem Teeglas ist und was ich davon halte. Ja, heute werde ich nicht beim Podcasten spinnen, sondern, und jetzt kommen wir auch gleich zum Thema des Podcasts, ich werde nähen, und zwar muss ich einen Pulloverärmel an meinen Pullover nähen, den ich abgetrennt hatte. Die Folge, die Episode 13 ist nämlich unter dem Titel Orang-Utan. Ich habe meinen Thermal Pullover fertig gestrickt und ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so gekommen, dass die Ärmel 10 cm zu lang sind, wirklich 10 cm zu lang. Warum, weiß ich überhaupt nicht. In der Anleitung hat gestanden, man strickt die Ärmel von unten nach oben und dann sollte man halt nach den Ärmelzunahmen gerade hochstricken bis zum Unterarm, also bis zur Achselhöhle, und dann sollte man halt anfangen mit der Armkugel. Und ich habe halt ich habe dann den Ärmel so über den Arm gestreift. Ist ja nicht so, als hätte ich den nicht dauernd anprobiert, aber wie soll man das messen bis zur Achselhöhle? Also ich kam dann mit ein bisschen Gestretche bis dahin und dachte, naja, der richtige Ärmel, wenn man das anhat, liegt ja nicht direkt in der Achselhöhle an, sondern das ist ein bisschen außen so, ein bisschen locker. Also müsste ich eigentlich 3 cm bevor es wirklich endet, aufhören oder so. Dachte ich mir, naja, und wenn es dann zu kurz ist, was mache ich denn dann? Also stricke ich wirklich erbarmungslos bis zu dem Punkt, wo mein Oberkörper anfängt, also wo der Arm wirklich endet und dann das Gestrick an dem Oberkörper zum Stillstand kommt. Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich noch, glaube ich, 2 cm zur Sicherheit dran gestrickt. Und dann habe ich erst die Armkugel geformt. Und als ich dann alles abgekettet hatte, habe ich den ordnungsgemäß an den Hauptteil rangenäht, den Ärmel. Das ging auch ganz schön, sieht auch gut aus, nur halt, dass der Ärmel sehr zu lang ist. Und bei Ravelry habe ich dann mal in den hilfreichen Pattern Notes geguckt und da haben auch einige Leute das gleiche Problem gehabt. Eine andere Ravelry-Userin hat das so formuliert: Selbst ein Orang-Utan hätte diese Ärmel noch 2-mal umschlagen müssen. Ja, und so geht's mir leider auch. Ja, also für mich kommt es überhaupt nicht in Frage, die Ärmel wieder rauszutrennen, die ganzen Armkugeln aufzutrennen und alles nochmal nochmal alles hochzustricken. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, am Oberarm, also wo nachdem die Zunahmen beendet sind und bis zum Unterarm, also da, wo ich auch zu viel gestrickt hatte, einen Faden durchzuknipsen, den rauszufummeln und dann wieder alles auf die Nadeln zu nehmen, diese 8 cm zu viel aufzutrennen, auch das andere auf die Nadeln zu nehmen und dann die beiden Teile im Maschenstich zusammenzunähen, also was man auf Englisch als Kitchener Stitch kennt und was halt in sehr vielen englischen Anleitungen mit den Spitzen von Socken gemacht wird. Das mache ich jetzt einfach für den gesamten Ärmel. Da kommt es mir zugute, dass ich diesen Maschenstich wirklich viel und gemacht und viel, viel geübt habe, sodass ich mir das total zutraue. Und es ist einfach weniger Arbeit, als jetzt das Ärmel rangenähte rauszuziehen, weil da, ja, genau, das mache ich jetzt während des Podcastens. Und da dieser, muss ja diesen Maschenstich im Waffelmuster vollführen, damit es nachher halt auch nicht falsch aussieht. Und das ist nicht so leicht. Es gibt im Muffelmuster eine Reihe rechte Maschen und die habe ich versucht an beiden Stellen zu erwischen, dass ich praktisch diesen Maschenstich in rechts machen kann. Und habe natürlich die falsche Reihe jeweils aufgeribbelt bei beiden Ärmeln, so dass ich jetzt eine leichte Variante des Maschenstichs machen muss, damit es wieder so aussieht, weil ich brauche jetzt diese sogenannte Pearl Ridge vorne auf der schönen Außenseite. Die muss man halt sehen. Und während der normale Maschenstich so funktioniert, dass man immer mit der Stopfnadel, also es bringt jetzt nur Leuten was, die schon mal Maschenstich gemacht haben oder halt Kitchener Stitch. Und man hat ja zwei Stricknadeln vor sich und näht mit einer Stopfnadel hin und her und bildet dann sozusagen eine Reihe gestrickt nach, aber indem man halt den Faden reinnäht. Und dabei geht man bei der vorderen Nadel, sticht man immer einmal wie zum Rechts und einmal wie zum Linksstricken ein. Auf der hinteren Nadel ist es genau umgekehrt. Da sticht man erst wie zum Linksstricken und dann wie zum Rechtsstricken ein, sodass man immer sagt, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts. Wenn man aber möchte, dass diese Pearl Ridge, also diese krausen Böbbelchen der linken Maschen vorne sind, sticht man auf der hinteren Nadel genauso ein wie auf der vorderen. Also macht man rechts, links, vorne, hinten, rechts, links. Also rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Das ist eigentlich noch einfacher wie glatt rechts Maschenstich. Und da ich das ja schon mal kann, ist es auch nicht schlimm, dass ich die falsche Reihe aufgetrennt habe. Ja, ich hoffe halt, dass ich diese Woche oder halt, dass ich heute noch meinen Thermal Pullover anziehen kann und fertig bin mit dem zusammen mit dem Maschensticheln der Ärmelnähte. Ich freue mich schon sehr auf den Pulli und ich habe tatsächlich auch den Pullover, bevor ich die endgültige Ärmellänge sozusagen, also bevor ich endgültig beschlossen habe, wie viel zu lang die Ärmel jetzt eigentlich sind, habe ich meinen Pullover geblockt, also sozusagen gewaschen und zurechtgezupft zum Trocknen und danach habe ich erst geguckt, wie sitzt er denn, wo ist was zu lang, was ist falsch, also so richtig schön, wie es im Buch steht und ich hoffe, dass ich dann auch mit einem wirklich guten Pullover, den ich lange Freude dran habe, belohnt werde. Also der restliche Pass, die restliche Passform bis auf die Ärmel finde ich super. Also er sitzt ganz genau am Körper, er hat kein Negative Ease, aber auch kein Positive Ease, also er schlabbert nicht und er spannt auch nicht. Also es sollte eigentlich vom Design her ein bisschen anliegen am Körper, aber das habe ich irgendwie, da habe ich wohl ein bisschen lockerer gestrickt als bei meinem Swatch, den ich auch gewaschen habe. Ja, ich bin total gut und mache alles ganz sorgfältig. Na gut, also der Thermal und die Rettung der Arme. Ich weiß auch nicht, warum auch so viele andere die Ärmel zu lang hatten. Also eigentlich finde ich das Strickmuster super gut geschrieben. Und die Laura Chow macht echt super schöne Stricksachen. Und ich muss echt sagen, an ihrem Strickmuster wollte ich wirklich auf keinen Fall meckern. Das ist wahrscheinlich einfach nur, dass die meisten Leute den Fehler machen Und wenn es heißt irgendwie Measure Length to Underarm, dass sie dann wirklich messen, bis der Arzt kommt. Ja. Genau. Ja, wenn ich damit fertig bin mit dem Thermal, dann habe ich nur noch zwei WIPs, also zwei Works in Progress, und das ist für mich extrem wenig. Also ich habe eigentlich immer Schwierigkeiten, dass ich nicht über meine erlaubten 5 Projekte gleichzeitig komme, weil ich immer neue Sachen anschlagen will. Aber gerade ist es echt cool. Dann habe ich halt jetzt noch die Berlin-Mustersocken, an denen ich auch die letzten Tage ein bisschen weitergemacht habe. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie das wird, mein gegrafte. Es gefällt mir irgendwie nicht. Warum denn nicht? Man sieht überhaupt nicht gescheit. Was geht denn hier ab? Naja, ich muss erstmal noch ein bisschen weitermachen und gucken. Ach, mir ist da eine Masche runtergefallen. Siehst du wohl. Warum ist denn da... Irgendwas ist da voll im Argen. Bip, bip. Ja, wo war ich stehen geblieben? Die Berlin-Mustersocken von Christine Benneken. Wieder aufgenommen und wieder weiter gestrickt. Jetzt habe ich beim zweiten Socken die Ferse gestrickt und muss nur noch den Fuß stricken. Und die Spitze, und dann sind die auch fertig. Die sind, glaube ich, nicht für mich. Die werde ich verschenken. Mal gucken, an wen. Und dann habe ich noch Sunshine Socks von Cookie A. Aber die sind eigentlich, da habe ich ein Bündchen angefangen und dann habe ich noch nie, also mit dem eigentlichen Muster habe ich noch gar nicht angefangen. Das zählt nicht. Ja. Zum Thema Stricken habe ich noch das Thema Provisional Cast-On, also provisorischer Maschenanschlag. Und zwar gibt es da diesen gehäkelten Anschlag, wo man eine Luftmaschenkette häkelt und dann aus der Luftmaschenkette Maschen aufnimmt und die abstrickt. Und danach kann man diese Luftmaschenkette aufziehen, einfach so, zieht man am Ende, dann trennt die sich auf und dann hat man wieder... Maschen, die man aufnehmen kann und daran weiter stricken kann. Warum? Ich nehme dieses Thema jetzt, weil ich heute die aktuelle Knitmore Girls Folge gehört habe und dort haben sie das bei Mother Knows Best besprochen und ich habe festgestellt, Mensch, genau so geht es mir bei diesem provisorischen Luftmaschenanschlag, dass ich immer die falschen Teile aufnehme. Also ich nehme die Strickmaschen aus der falschen Seite auf, glaube ich. Jedenfalls gelingt es mir nie, diese Luftmaschenkette aufzuziehen. Ich muss immer mühevoll den blöden Faden rauspicken aus dem Gestrick, um an meine bestrickbaren Maschen ranzukommen. Und die Knitmore Girls, Gigi hat das wieder total gut erklärt und deswegen würde ich es schon gerne einfach mal können. Also ich würde es gerne einmal schaffen, so wie es halt da steht, und das werde ich beim nächsten Mal, wenn ich einen provisorischen Maschenanschlag mache, probiere ich es einfach mal aus. Und dann habe ich noch zum Thema Stricken das Thema Häkeln. Gut, es ist nicht das Thema Stricken, ich weiß. Ich kriege Lust zu häkeln, und zwar so Granny Squares, das ist so, ja... Für diese tollen Häkeldecken, diese Vierecke, die sehen, finde ich, einfach super aus. Und da habe ich mir ein paar Webseiten gesucht, weil ich habe stricken gelernt mit YouTube. Also ich habe früher mal gestrickt, aber dann eben so ewig nie wieder gestrickt als Erwachsene, dass ich es wirklich von vorne lernen musste. Und das habe ich dann mit YouTube-Videos und knittinghelp.com geschafft. Und beim Häkeln fehlt mir so eine Seite eigentlich. Also ich weiß da nicht, wo finde ich denn die Anleitung, wie man diese einzelnen Häkelstiche macht. Und ohne das kann ich ja den Häkelanleitung nicht folgen. Na klasse, bin ich auf Stopp gekommen. Also ich kann ohne das den Häkelanleitungen ja nicht folgen. Und dann habe ich zwei Webseiten gefunden über die Ravelry-Foren, die so ähnlich sind wie knittinghelp.com, wo man das für jeden einzelnen Häkelschritt ein kleines Video sieht, sodass man das eigentlich nur seitlich offen haben muss. Und dann kann man halt anfangen zu häkeln. Und das wollte ich eigentlich mal machen. Habe ich voll Lust dazu. Gut, dann geht es jetzt weiter mit dem Thema Spinnen. Und da habe ich wieder mal nichts Neues. Ja, zum einen muss ich mich echt entschuldigen für das Geklapper bei meinem letzten Podcast, bei der Episode Nummer 12. Ich hatte ja so ein super charmantes altes Spinnrad gekauft und das habe ich dann während des Podcasts habe ich damit gesponnen und es hat total geklappert und ich dachte, naja, das ist vielleicht schon ganz charmant, wenn im Hintergrund ein Spinnrad klappert, aber beim Hinterherhören war es dann doch sehr laut und ich hatte aber keine Zeit und Energie, alles nochmal aufzunehmen. Und dann habe ich nach dem Podcasten die Spule voll gehabt an meinem kleinen alten Spinnrad. Ich glaube, ich gebe dem auch einen Namen, dem alten Spinnrad diesmal. Naja, ich hatte die Spule voll und dann habe ich die Spule ausgewechselt und festgestellt, die zweite Spule, die ich eingebaut habe, die klappert nicht. Also dann gibt es ein ganz dezentes, hübsches Geräusch, aber halt eben kein holpriges Geklapper die ganze Zeit, so wie es halt war. Und wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich den Effekt gehabt, dass man ein bisschen dezentes Spinnrad hört, aber trotzdem nicht dieses eklige Geklapper. Es tut mir wirklich leid. Also ich mache das nie wieder. Und jetzt, wo ich das gesagt habe, kommen wir zum eigentlichen Thema des Spinnsegments, nämlich dem Flachs. Und das kommt daher, ich habe mich jetzt, dieses Spinnrad, was ich da habe, jetzt neu, ist eigentlich ein Flachs-Spinnrad und früher spielte das Spinnen von Flachs eine große Rolle. Und da wollte ich mich mal informieren und eventuell das sogar mal lernen. Und dann habe ich so ein bisschen im Internet geguckt. Also bei YouTube habe ich ein einziges Video gefunden über Flachsspinnen, bei dem man aber überhaupt nichts sieht und auch nichts erklärt bekommt. Das fand ich sehr schade. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter gesucht und habe einen sehr tollen Artikel gefunden bei der Handspinngilde. Und die Webseite ist handspinngilde.org. Die haben da die haben da sehr viele Artikel über Spindeln, Spinnräder und verschiedene Fasern. Und da gibt es den Flachs-Artikel und der wurde geschrieben von einer Frau, die selbst alles gemacht hat, vom Anbau der Pflanzen bis zum Brechen, zum Hecheln und bis zur Verarbeitung und dann zum Weben. Und den fand ich total interessant. Und zwar gibt es erstmal zwei Arten von Flachs. Es gibt den Öllein und den Faserlein. Also das beides ist eine Pflanze, aber es gibt verschiedene Sorten. Und die eine ist halt gut für Öl, Leinöl, also oder halt Leinsamenproduktion. Und die hat dann nicht so kurz gute Fasern und auch kürzere Fasern. Und dann gibt es den Faserlein und der hat halt nicht so einen guten Samenertrag und dafür hat er einen guten Faserertrag. Und weil es halt heute kaum mehr angebaut wird, es gibt eigentlich nur noch den Ölflachs, der angebaut wird und nicht mehr den Faserflachs. Die liebe Frau hat also Faserlein selbst angebaut. Da schreibt sie halt auch, was der für Böden braucht, wie das funktioniert. Ist super ausführlich, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Also auch auf Fruchtfolge und so. Dann schreibt sie, wie sie den geerntet haben und dann nach der Ernte muss man den Lein rösten, den Flachs rösten. Und rösten ist so ein Fachwort für vergammeln lassen, weil die Fasern in dem Stängel, die sitzen so fest im Stängel, dass der Stängel eigentlich erst verrotten muss, um die Faser freizugeben. Innen ist er total verholzt und das Holzige im Stängel fällt nur raus, wenn er angerottet ist. Und da gibt es, hat sie den quasi im, ja, so eine Pflanzenjauche aus den Stängeln gemacht, also indem sie in einer großen Mülltonne Wasser reingefüllt hat und die Stängelbündel reingeworfen hat, bis alles sozusagen gestunken und geschäumt hat, und dann hat sie die rausgenommen und getrocknet, und die zweite Charge Flachs hat sie im Herbst auf den Rasen geworfen, und ja, da wurde dann spröde, grau und mürbe im Herbstregen. Und das hat ihn dann auch ausreichend also ja, wie nennt man da, aufgeschlossen, damit die Fasern sich von dem verholzten Stiel erstmal ablösen lassen. Dann hat sie so einen Vorarbeitsgang namens Brechen gemacht. Da hat man dann so einen Bock, also so ein Holzgerät. Da tut man praktisch in so ein Holzgestell mit einem schweren, schwertförmigen Holz raufschlagen, sodass man praktisch die Stängel des Flachses zerbricht in ganz viele Teile, und dann fällt halt der verholzte Kern raus und die Fasern bleiben übrig. Und dann braucht man sogenannte Hecheln. Das ist nicht wie Wollkämme, sondern alles noch viel martialischer. Also da sind ganz scharfe Zähne, und die sind in, was weiß ich, 10, 15 Reihen. Das sieht eigentlich aus wie so ein, wenn man davon ein paar hätte, wie diese Nagelbretter vom indischen Fakir so. Also es sieht halt wirklich aus wie so ein super martialisches Nagelbrett. Und da werden diese gebrochenen Flachsbündel dann durchgezogen, und dann kommen diese schönen glänzenden Fasern raus, die man dann verspinnen kann. Und gibt es auch kurze Fasern, die dann in diesen Hecheln hängen bleiben. Und das nennt sich Werg, und da hat man halt früher so Abdichtungen gemacht und so. Ja, also das, was sie da rausbekommen hat an Lein, ist so schön, also so ein richtig schöner, golden, weiß-goldener, glänzender Strang von Fasern. Dann schreibt sie, wie man den zum Wocken aufbindet und dass man diese Fasern am besten irgendwie feucht aufhebt, weil der sowieso beim Spinnen feucht sein muss und sich also eigentlich nur feucht und dünn spinnen lässt, und sonst klappt es nicht so gut. Ja, und da hat sie sich dann, was man dann auch in dem Artikel sieht, echt aus handgesponnenem Leinentücher gewebt. Die heißt, ach ja, Wiebke heißt die Autorin. Wirklich, wirklich super interessant. Ich werde den Artikel in die Shownotes tun. Aber was mich abgeschreckt hat, ist, hier steht in dem Artikel, dass es praktisch Flachs auch fertig zu kaufen gibt, aber nur bei so einer Großhandelsseite. Und es steht da, es gibt kurzfaserigen Flachs bei den einschlägigen Spinnbedarfsläden im Internet. Ich selbst finde aber Langflachs viel besser. Nur muss man unbedingt gute Hecheln haben. Zur Not tun es auch welche aus Museen, ein scharfer Kamm oder bei Bedarf für Perückenmacher oder Friseure fragen. Naja, wenn jetzt da steht, dass das, was im Spinnbedarfsladen gibt, gar nicht so richtig das der Flachs ist, den man früher rausgekriegt hat von der Flachsernte zum Hecheln, dann frage ich mich echt, was wozu das denn so gut sein soll, wenn man jetzt so sich den einfach kauft. Weil wenn es eh ein anderes Material ist, also so ein Kurzflachs, dann kann ich ja nicht mit mir Leinenfaser bestellen, zum Beispiel bei Wollschaf, und dann denken, ich könnte jetzt was dazu lernen, wie es früher war. Es scheint dann leider nicht zu klappen. Ja, und deswegen werde ich mich wohl, trotz dass ich jetzt im Besitz eines Flachsrades bin, von der Flachsspinnerei erstmal fernhalten. Und wenn, dann würde ich echt das wirklich gerne mal mit einer machen, die sich damit auskennt. Weil ich kann wirklich nur Wolle spinnen und oder halt, ja, ich komme halt vom Wolle spinnen und das ist echt ein völlig anderes Material und ich würde das dann schon ungern einfach aufs Flachs übertragen und irgendwie dann nur Mist bauen. Ja. Dann haben wir das vom Thema Spinnen und kommen zur urbanen Selbstversorgung. Und jetzt muss ich mein Maschenstichprojekt weglegen und was anderes zur Hand nehmen. Weil ich habe heute ein ganz neues, super spannendes Thema. Beziehungsweise für mich ist das Thema nicht so neu, aber es ist total interessant. Da will ich mal eine Serie drüber machen. Und zwar war ich in den letzten 2 Jahren bei einigen Veranstaltungen zum Thema Kleinbauernrechte und Landwirtschaft und urbanes Gärtnern. Ich bin auch Mitglied in einem urbanen Garten, also so einem Gemeinschaftsgarten. Wir haben nicht genug Fläche, um uns wirklich ein bisschen was wir essen, selbst anzubauen. Ist eher so hobbymäßig oder um was über den Gemüseanbau generell zu lernen und so. Aber im Zuge dieser Beschäftigung mit dem Thema bin ich auf einem Vortrag gewesen über den sogenannten Weltagrarbericht. Und der hat mich echt total erstaunt, was dabei rauskam. Und deswegen würde ich gerne so eine kleine Serie machen über den Weltagrarbericht. Ja, es klingt jetzt super trocken, aber ihr werdet schon noch sehen, dass es sehr interessant ist. So, und jetzt kommen wir zu Weltagrarbericht Take 2, weil der erste Take viel zu konfus war und das ist mein Problem, wenn ich irgendwie harte Daten präsentieren muss, dass ich die vorher nicht ausführlich genug aufgeschrieben habe und dann immer denke, ach, das kriege ich nie hin und dann verhaspel ich mich. Also Weltagrarbericht Take 2. Das Coole an dem Weltagrarbericht ist, was dabei rausgekommen ist. Ursprünglich war es eigentlich dazu da, um rauszubekommen, wie man das Welthungerproblem lösen kann. Und die Frage, die man sich gestellt hat, war genau, wie können wir durch Schaffung, Verbreitung und Nutzung von landwirtschaftlichem Wissen, Forschung und Technologie Hunger und Armut verringern, ländliche Existenzen verbessern und gerechte, ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige Entwicklung fördern. Also dass die Zielsetzung genial, total lobenswert. Und da kamen dann natürlich bestimmte Regierungsvertreter, Agrarindustrievertreter und Gentechnikkonzernvertreter und haben gesagt, na klar, mit unseren Programmen und unserer Technik kann man diese Sachen fördern, kann man das Hungerproblem bekämpfen und wir machen da noch ordentlichen Rubel dabei. Klasse, da machen wir mit. Und das Ergebnis war dann, dass genau das, was bisher angenommen wurde, also dass die Technologie, die Gentechnik, die Agrarindustrie und die politischen Programme zur sogenannten Entwicklungshilfe nichts nützen, sondern dass sie nicht nur, also dass sie eher schaden als nützen und dass das, was tatsächlich die Welt ernährt, trotz dieser Programme und Technologien geschieht und nicht deswegen. Es kam raus, die Welt wird eigentlich zum Großteil von Kleinbauern in Selbstversorgung ernährt. Und die Ja, die Agrartechnik oder halt der Schatz des weltweiten Saatgutes wird zum Großteil von selbstversorgenden Kleinbauern erhalten. Und das hat dann zum Beispiel die Firma Syngenta so schockiert und den Agrarindustrieverband CropLife auch, dass sie vor Veröffentlichung des Berichts aus dem Projekt ausgestiegen sind, haben hingeschmissen, waren stinkesauer, weil eben nicht das rauskam, was sie wollten, was rauskam. Und das, was rauskam, ist eigentlich total klasse. Also, dass es heißt, das ist nicht irgendwie nur unentwickeltes, lächerliches Rumpusseln, was sozusagen subsistenzwirtschaftende Kleinbauern machen, sondern das ist global bedeutsam. Es ist sogar die Technik der Zukunft. Und es ist total klasse, solche Dinge selbst zu lernen, selbst zu machen und zu fördern. Das ist sozusagen total progressiv und zukunftsträchtig. Und das, finde ich, ist das Geniale an diesem Weltagrarbericht. Und deswegen möchte ich darüber reden. Zum Ersten möchte ich darüber einfach mal erzählen, wie kam das Ding eigentlich zustande. Das ist einfach so ein bisschen Hintergrundwissen. Und dazu gucke ich hier in mein Heftchen. Ich habe mir so ein Ding gekauft, so eine Broschüre kann man sagen. Sie nennt sich Wege aus der Hungerkrise, die Erkenntnisse des Weltagrarberichtes und seine Vorschläge für eine Landwirtschaft von morgen. Das ist Herausgeber ist die GLS Treuhand, Zukunftsstiftung Landwirtschaft. Und ja, die hängt auch zusammen mit Save Our Seeds. Ja, das ist ein super Heft, weil der Agrarbericht ist doch schon sehr lang und da kann man sich sozusagen das ein bisschen kompakter reinpfeifen. So, zum Thema, wie kommt der Weltagrarbericht zustande? Und dazu steht in dem Heft: Noch nie haben auf unserer Erde so viele Menschen gehungert, obwohl Landwirte auf der ganzen Welt gleichzeitig mehr Lebensmittel pro Kopf produzieren als je zuvor. Vor diesem Hintergrund initiierten im Jahre 2003 die Weltbank und die Vereinten Nationen einen bemerkenswerten internationalen Prozess, der als Weltagrarbericht bekannt wurde und mit vollem Namen International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development, kurz IAASTD, heißt. Über 500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Kontinente und Fachrichtungen haben 4 Jahre lang zusammengearbeitet, um folgende Frage zu beantworten. Und jetzt kommt halt die Frage, die ich schon mal vorgelesen habe, eben wie man durch dieses landwirtschaftliche Wissen den Hunger und die Armut verringern kann und nachhaltige Entwicklung fördern kann. Dann, also wie gesagt, die Weltbank und die Vereinten Nationen haben das in Auftrag gegeben. Und die treibende Kraft und der Generalsekretär dieses Berichtes war der Chefwissenschaftler der Weltbank, Robert T. Watson. Er hat in den 80er Jahren auch schon über den Abbau der Ozonschicht einen Bericht initiiert und in den 90er Jahren hat er mit dem Weltklimarat begründet. Und der Weltagrarbericht, das hat er dann genauso ähnlich aufgezogen wie der Weltklimarat. Und der Unterschied dazu ist aber, dass der Weltklimarat ausschließlich von Regierungsvertretern verwaltet wird und beim Weltagrarbericht kamen zwei Gruppen von Menschen zusammen. Zum einen sind das 30 Vertreterinnen von Regierungen und 30 Vertreterinnen der Zivilgesellschaft gewesen. Und diese Zivilgesellschaft wurde vertreten von Unternehmen wie Syngenta und Unilever und Bauernorganisationen, Wissenschaftler, Verbraucherschutzorganisationen und Greenpeace. auch und auch zum Beispiel das Pestizidaktionsnetzwerk. Die bildeten zusammen den sogenannten Aufsichtsrat und der stellte die Fragen, die geforscht werden sollten und wählte im Konsens die Autorinnen und Autoren des Berichts aus, also die Wissenschaftlerinnen, die darüber dann forschten und schrieben. Und darauf wurde Wert gelegt, dass eine ausgewogene Vertretung aller Kontinente der unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen und beider Geschlechter vertreten waren. Das finde ich schon mal super. Also es gab Agrarwissenschaftler, Ökonomen, Biologinnen, Chemikerinnen, Ökologen, Meteorologinnen, Anthropologen, Botanikerinnen, Mediziner, Geografinnen, Historikerinnen, Philosophinnen und Vertreter traditionellen und lokalen Wissens aller Kulturkreise. Also auch die Leute, die nicht im herkömmlichen Wissenschaftsbetrieb anerkannt sind, sondern sozusagen traditionell, was weiß ich, ich stelle mir da so vor, Schamanen oder irgendwie so Dorfauto, ja, also ja, von anderen Kulturen, was dort halt die wissenschaftlichen Autoritäten sind in deren System. Das finde ich total klasse. Und ich denke, es ist auch dieser Zusammensetzung geschuldet, dass der Weltagrarbericht wirklich mit solchen Ergebnissen rauskam. Da steht auch, die Herangehensweise der Wissenschaftler war bewusst nicht die einer Technologiebewertung, die bestimmte Lösungen zum Ausgangspunkt nimmt. Hier ist die Technik, welche Probleme können wir damit lösen? Sondern die Probleme, die in 11 öffentlichen Anhörungen auf allen Kontinenten als besonders wichtig identifiziert worden waren. Was sind die zentralen Probleme, welche Lösungsansätze gibt es dafür? Das heißt also, die Probleme wurden halt nicht von zum Beispiel einem Gentechnikkonzern bestimmt, zu sagen, ja, das Saatgut ist zu schlecht, wir müssen es genetisch verbessern, das ist dann die Lösung, sondern die Leute sollten selbst sagen, was das Problem ist. Und dafür sollten dann Wissenschaftler und eben auch lokale Autoritäten die Lösung finden. Ja, der Weltagrarbericht kam mit den Ergebnissen raus, dass wir radikal umdenken und umsteuern müssen, wenn wir den Herausforderungen an die Landwirtschaft des 21. Jahrhunderts gerecht werden wollen. Es gibt da keine Patentrezepte und auch die Warnung, an solche Patentrezepte nicht zu glauben. Ja, und stattdessen liefert er eine umfassende Analyse und eine Fülle großer und kleiner Lösungsmöglichkeiten, deren beherzte Umsetzung uns aus der gegenwärtigen Krise führen kann. Ja, da bin ich echt sehr, ich selber habe mich nämlich damit auch noch nicht so eingehend befasst, bis darauf, dass ich davon gehört habe und ein paar Punkte kenne. Und deswegen will ich den Podcast auch dazu nutzen, das nachzuholen. Und das hat natürlich mit meinem Leben als Gärtnerin, als Bäckerin und als so an Themen der urbanen Selbstversorgung interessierten Menschen ganz viel zu tun. Und ich denke, da kann ich dann auch was für mein praktisches Leben rausziehen. Ja, das war's dann erstmal von der urbanen Selbstversorgung und jetzt kommen wir zum neuen Segment in der urbanen Spinnstube, die Teechen Review. Ich habe gerade einen Tee in meinem Teeglas und zwar ist das der sogenannte Bio-Hallo-Wach-Tee von Tagtraum-Tee. Tagtraum-Tee ist so eine Hamburger ein Hamburger Online-Teegeschäft. Da hat mir eine Freundin mal ein paar Teesorten von denen so Pröbchen geschenkt und dann dachte ich, oh, ist ja eigentlich ganz lecker, bestellst du mal was und dann habe ich einige Sachen bestellt und wenn ich nicht so eine fanatische lokale Lädenunterstützerin wäre, würde ich da öfter mal bestellen, aber so komme ich vielleicht auf einmal im Jahr oder so. Ansonsten kaufe ich meine Tees schon im Laden um die Ecke. Und dieser Bio-Hallo-Wach ist ein Kräutertee mit glaube ich, Honigbusch, weil er hat so eine, er schmeckt kräuterig, aber das hat so ein bisschen so eine Honignote. Es ist irgendwie ganz ausgewogen. Also es ist kein so ein überminzter Kräutertee, sondern wirklich ein schön milder, runder Geschmack. Der heißt Hallo Wach, weil er wohl wachmachende Zutaten hat. Und ich habe aber leider die Packung weggeworfen und das in meine Teedose getan. Ich könnte mal. Tagtraumtee.de. Probieren wir mal, ob das klappt. Ich fürchte nicht. Tagtraumtee. Suchmaschine sucht. Suchmaschine sucht. Ja, das sind echt die Freuden des computerisierten Lebens. Aber gleich habe ich die Inhaltsstoffliste zur Hand. Ah, da ist er. Tagtraumtee, Teeversand. Und da haben wir Gewürztees, Kräuter, Kicktee, Bio, Hallo Wach. So, diese Mischung lockt sogar Langschläfer aus dem Bett. Inhalt Honigbusch, Pfefferminze, Zitronenmelisse, Süßholz, Cassia, Lemongras und Ringelblumenblüten. Süßholz, also ich muss sagen, ich hasse Süßholz, aber man merkt es dem Tee nicht an. Oder es ist halt wirklich so schön in diese Mischung eingefügt worden, dass es nicht irgendwie unangenehm hervorsticht. Also Süßholz ist ja auch das, wo man Lakritze draus macht und die hasse ich auch. Ja, von Tagtraumtee Bio, Hallo Wach. Super schöner Tee um früh am Tag zu trinken. Und auch für den Nachmittag super. Gut, das war dann das Teechen-Review und es gibt noch, was ich gerade toll finde und das ist auch was zum Essen oder halt was Genüssliches. Und zwar ist es die Sriracha Hot Chili Soße, so eine thailändische Chili Soße. Ich glaube, die ist total bekannt, weil sie in fast allen Asia-Imbissen auf dem Tisch steht. Und ich bin ja zu Hause eine gern Scharfesserin, aber ich bin auch eine nicht scharf Kochendürferin, weil mein lieber Freund und Mitbewohner keine Schärfe mag oder verträgt oder beides. Und deswegen ist die Flasche Hot Chili Soße mein Freund. Ich liebe diese Soße und ich merke echt immer wieder, dass ich die. Sie verteilt sich gut, lässt sich super dosieren. Der einzige Nachteil ist halt, dass ein bisschen Geschmacksverstärker drin ist. Aber das ist, glaube ich, bei diesen ganzen Asia-Pasten-Soßen fast so. Da muss man das halt in Kauf nehmen. Ja, und was halt auch total super ist, ist bei der Sriracha-Chili-Soße, ist, dass wenn man zum Beispiel einen guten Ketchup hat und dann so die Chili-Soße rein, dann hat man gleich so einen scharfen Ketchup. Das kann man dann so ein bisschen durchmischen und es schmeckt total lecker. Weil ich bin ja nicht so der Ketchup-Fan, aber mit Chili-Soße gemischt bin ich schon voll der Fan. So, ja, damit sind wir leider schon am Ende der urbanen Spinnstube oder zum Glück, je nachdem. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören und dann muss ich auch sagen, dass ich mich wieder und für eure Kommentare, ne, die freuen mich auch immer wieder. Ach, ich erzähle jedes Mal den gleichen Kram am Schluss. Aber vielleicht sollte ich da mal so ein Schnipsel aufnehmen und den einfach immer wieder abspielen. Aber so sage ich einfach die gleichen Sachen jedes Mal am Schluss. Wenn ihr Lust habt, mir einen Kommentar zu schreiben, dann könnt ihr das machen in meinem Blog unter distel.today.net, geschrieben TWODAY, oder bei Ravelry in der Gruppe Podcasting auf Deutsch. Da gibt es einen Thread, die urbane Spinnstube, da könnt ihr auch reinschreiben oder mir eine PN schicken auf Ravelry. Ich heiße dort Distelfliege. Oder mir eine Mail schreiben an distel@spiritvoices.de. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, schönes Silvester feiern, lasst es schön krachen und ja, dann habt eine faserverrückte Zeit und stricken ohne Tränen wünsche ich euch. Bis dann, tschüss.